Herzlich willkommen bei Blackout to go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich willkommen bei Blackout to go, Folge 29, Herausforderungen der Feuerwehr. Es ist meine Freude, dass Sie wieder reinhören. Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Folge vertiefen wir uns erstmals intensiver mit dem Themenbereich der Feuerwehr im Blackout-Fall und ich weiß, dass ich hierbei ein ganz, ganz sensibles Thema anspreche. Also gleich zu Beginn, ich will niemanden beleidigen, ich will auch niemanden maßregeln und ich will auch niemanden belehren. Ich will vielmehr sensibilisieren und auf gewisse Punkte aufmerksam machen. In der gesamten Blackout-Betrachtung wird nämlich übersehen, dass die Feuerwehr im Fall der Fälle ebenfalls betroffen ist. Gleich wie alle anderen, aber trotzdem stärker und darüber wissen anscheinend nur wenige Bescheid oder nur wenige machen sich darüber Gedanken. Das bedeutet, zum Thema Blackout in Verbindung mit der Feuerwehr gibt es ein breiteres Unwissen und das nicht nur in der Bevölkerung, das gibt es genauso bei Behörden und auch in den Reihen der Feuerwehr selbst. Warum ist das so? Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Blackout bei einer doch recht signifikanten Masse noch nicht wirklich angekommen ist. Dafür gibt es sicher mehrere Gründe, aber einer davon betrifft die vielen Informationsquellen, die aber in keiner Art und Weise das Drama beschreiben, was uns gesamtgesellschaftlich erwarten wird. Sie hören das sicher auch immer wieder, ein Blackout ist ja nur ein Stromausfall. Wie soll ich sagen, mit meinen bescheidenen 38 Jahren habe ich schon etliche Stromausfälle erlebt, auch zu jeder Jahreszeit, aber bei keinem einzigen waren Millionen von Menschen gleichzeitig betroffen, bei keinem war über Tage hinweg die Telekommunikation zusammengebrochen und ich kann mich auch an keinen Stromausfall erinnern, wo die europaweiten Logistikketten zusammengebrochen wären. Ich gehe davon aus, Sie haben so ein Szenario auch noch nicht erlebt, weil wir sowas in Europa noch nicht hatten. Aber sollte ein Blackout eintreten, dann wird uns genau sowas blühen und noch einiges mehr. Also wir gehen in Summe ein bisschen zu locker mit dem Thema um. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass jegliche Art von Panikmache verhindert werden soll. Aber genau sowas würde man doch am besten verhindern, wenn man entsprechende Informationen bieten würde. Ehrliche, fachliche und sachliche, weil sonst schauen wir dann im Fall der Fälle recht traurig aus der Wäsche und dann kommt es erst recht zur Panik. Und eine flächige Verbreitung von adäquaten Informationen wäre grundsätzlich nicht so schwer, aber unsere Informationsquellen informieren aus diversen Gründen recht unterschiedlich, was zwangsläufig zur Verwirrung und auch zu Desinteresse führt. Und das haben wir quer durch unsere Gesellschaft und somit auch quer durch die Feuerwehr, was keinem verwundern sollte, zumal sich die Feuerwehr mit überwiegender Masse aus ehrenamtlichen Personen aus der Bevölkerung rekrutiert. Das sind ganz normale Menschen, die genauso einer Beschäftigung nachgehen, die unter anderem auch elterliche Pflichten haben und nebenbei sind sie bei der Freiwilligen Feuerwehr. In Österreich sind es immerhin knapp 2,8% der in Österreich lebenden Gesamtbevölkerung, also Daumen mal Pi, redet man da von 259.000 aktiven Feuerwehrleuten, die nebenbei gewaltige Leistungen in unserer Gesellschaft erbringen. Aber im Blackout-Fall sind diese Helfer und Helferinnen gleichermaßen betroffen, in erster Linie persönlich natürlich, aber genauso auch familiär und beruflich. Und das wirkt sich auf die Feuerwehr aus, auf die Einsatzbereitschaft und vor allem auf die Schlagkraft, was sie wiederum auf die Hilfeleistung an der Bevölkerung auswirken wird. Oder generell auf alle und jene, die in irgendeiner Art und Weise die Hilfe oder die Unterstützung seitens der Feuerwehr erwarten würden. Aber ja, den gewohnten Umfang an Hilfeleistungen wird es dann nicht geben, weil ja alle rund 4.500 freiwilligen Feuerwehren in ganz Österreich betroffen sind, mitsamt ihren Mitgliedern inklusive deren Angehörigen. Punkt. So einfach könnte ich es erklären, aber das ist wahrscheinlich nicht greifbar. Es fehlt uns hier an Vorstellungskraft und darum bärt es auch an vielen Ecken und Enden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich will das auch ein bisschen greifbarer machen und daher auch für die Hörer und Hörerinnen aus Deutschland und der Schweiz, der Vollständigkeit halber. In Deutschland wären rund 1 Million freiwillige Feuerwehrleute betroffen und in der Schweiz wären es ca. 80.000 Helfer und Helferinnen. Und wie gesagt, wir reden heute nur von Der Feuerwehr, der anderen Blaulichtorganisationen trotz ihrer Wichtigkeit sind heute kein Thema. Also warum hört und liest man nichts über die Betroffenheit von der Feuerwehr? Ich würde eher mal sagen, es ist ein bitterer Beigeschmack und das ist für gewisse Personenkreise eher unangenehm. Und das ist einfach der Grund, warum man diesbezüglich weder was hört noch liest. Aber wenn man ein breites Blackout-Wissen hat, einen dementsprechenden Horizont, dann ist diese Betroffenheit eine logische Konsequenz von dem Ereignis. Und daraus sind viele Folgen ableitbar, wie zum Beispiel das Personalproblem. Also das wird gewaltig und es wird sich mit der Zeit sogar verstärken, zumal es eben nicht nur um einen Stromausfall geht, sondern um einen Ausfall der Telekommunikation inklusive Kollaps der Lieferketten. Aber diese Information ist nicht wirklich verbreitet, weil sie wahrscheinlich zu grausam ist. Ja, und in den Reihen der Feuerwehrleute gibt es quer durch alle Dienstgrade genug, die glauben, ein Blackout ist ein Stromausfall. Oder vielleicht wollen sie es so verstehen, die gibt es natürlich auch, aber das hat neben der persönlichen Haltung und Einstellung ganz sicher mit diesen fehlenden, hochwertigen Informationen zu tun. Wobei die drei Phasen eines Blackouts vom Herbert Sauruck schon sehr viel erklären würden. Das machen wir jetzt schnell, ganz kurz und knapp erklärt. Die drei Phasen vom Herbert Sauruck in Verbindung mit der Feuerwehr. Phase 1. Die Phase 1 eines Blackouts beschreibt den Zeitraum ohne einer Stromversorgung, also vom Ausfall weg bis zum Zeitpunkt, wo es wieder eine Stromversorgung gibt. In dem Zeitraum herrscht absoluter Stillstand, nichts, was Strom benötigt, funktioniert. Wir reden in Österreich von bis zu 2 Tagen und in dem Zeitraum wird die Feuerwehr ganz massiv gefordert sein. So ein paar Schlagworte, Personen in Notlagen, unter anderem in Aufzügen und im Pflegebereich. Dann haben wir die Brandmeldeanlagen, die werden zu Haufen klingeln. Auch Brandausbrüche werden signifikant zunehmen, genauso Verkehrsunfälle und technische Hilfeleistungen. Und zusätzlich kommen die übertragenen Aufgaben seitens der Behörde daher. Also in der Phase 1 ist ordentlich was los. Dann ganz kurz zur Phase 2. Es handelt sich dabei um die Phase ohne einer funktionierenden Telekommunikation. Also Strom ja, Telekommunikation nein. Daher gibt es keinen Datenaustausch und damit auch keine Produktion und natürlich auch keine Logistik. Die Lieferketten bleiben unterbrochen und damit auch der Anschluss an einer Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamente. Somit, wer daheim nicht vorgesorgt hat, der wird ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr nachbekommen. Irgendwann ist das Abgabekonzept vom österreichischen Lebensmitteleinzelhandel erschöpft und das wird einfach so sein. Also hart, aber ehrlich. Das Absetzen von einem Notruf funktioniert auch noch nicht auf herkömmliche Art und Weise. Das Telefonieren geht ja noch nicht, genauso auch keine E-Mail, kein Twitter, kein Facebook, kein WhatsApp, auch kein Snapchat. Und zusätzlich gibt es auch keine Treibstoffversorgung, weil dazu braucht es nicht nur Strom, sondern auch eine Datenanbindung. Und die wenigen notstromversorgten öffentlichen Tankstellen haben zwar eine eigene teure Software, damit das Tanken ohne Datenverbindung funktioniert, aber diese Tankstellen sind für die Blaulichtorganisationen reserviert. So fair muss man sein. Also da wird es nichts geben. Wie lange dauert jetzt diese Phase 2? Laut Experten kann dieser Zustand bis zu einer Woche dauern, aber das ist eine österreichische Einschätzung. Das bedeutet, funktionierender Datenaustausch über Staatsgrenzen hinweg ist es dann möglich, wenn auch dort die Phase 1 und 2 abgeschlossen ist. Und das kann natürlich dauern. Also bis dahin gibt es keine Bestellungen im Ausland, also weder Schuhe noch Handtaschen noch Werkzeug und Baumaterial. Und gleiches gilt leider auch für Lebensmittel und Medikamente, was eigentlich viel schwerwiegender ist. Dann die Phase 3 eines Blackouts, die auch als das Wiederhochfahren der Infrastruktur und die Wiederherstellung der Versorgung genannt wird. Die wird frühestens in der 2. Woche beginnen, also bei uns. Und die Betonung liegt hier auf Beginnen. Es wird dann noch einige Zeit brauchen, bis das Werkel wieder läuft. Erst dann füllen sich ganz langsam wieder die Regale und selbst dann wird es bei verschiedensten Waren zu wochenlangen und monatelangen Engpässen kommen. Oder die werden sogar komplett ausfallen. Unter anderem, weil Produktionsabläufe gestört sind, unzählige davon sogar irreversibel. Und es werden leider auch Millionen von Nutztiere verenden, was in weiterer Folge auch dazu führen wird, dass viele ihre Ernährung umstellen werden. Zwangsweise sozusagen vom Fleisch auf Obst und Gemüse, wobei unser nationaler Obst- und Gemüsekonsum nicht aus der heimischen Erzeugung gedeckt werden kann. Also da werden einige auch rasant abnehmen. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Thema. Mit der Phase 3 eines Blackouts erreichen wir den Beginn einer Normalisierung mit einigen gesellschaftlichen Überraschungen, sagen wir mal so. Aber grundsätzlich geht es ab hier wieder bergauf. Also bis dorthin muss man es einmal schaffen, und das ist auch die Botschaft an alle und ganz speziell an die Feuerwehren mit ihren Mitgliedern und Angehörigen: ein krisenfester Haushalt für zumindest 14 Tage muss her. Nicht für 5 Tage, nicht für 10 Tage, sondern für zumindest 14 Tage, damit eine entsprechende Durchhaltefähigkeit gewährleistet ist. Ja, somit können wir die drei Phasen ad acta legen und wieder in die Materie eintauchen. Und zwar geht es jetzt um den Bereich Arbeiten. Hier gibt es ein hartnäckiges und weit verbreitetes Gerücht, neben vielen anderen, nämlich, dass im Blackout-Fall jeder daheim bleiben kann. Ich höre das immer wieder, auch von Behördenmitarbeitern und Feuerwehrleuten, aber dem ist nicht so. Es gelten die beruflichen Pflichten, unter anderem das Angestelltengesetz und das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. In Deutschland und der Schweiz wird es auch was geben, aber bei uns sind es auf jeden Fall mal die zwei. Sicher gibt es Ausnahmen, aber dabei geht es in erster Linie um Zumutbarkeiten und Verhältnismäßigkeiten. So quasi, ist es zumutbar, in die Arbeit zu kommen, wenn zum Beispiel der Weg in die Arbeit ausgelöst von diesen eigenen Stunden zu Fuß dauern würde, weil es keine Öffis gibt, weil es kein Privat-Kfz gibt und weil auch sonst keine geeigneten Möglichkeiten vorhanden sind, damit man an den Arbeitsplatz kommt. Oder weil es daheim durch das Ereignis zu unerwarteten Verhinderungsgründen gekommen ist, wie zum Beispiel Fürsorge der Aufsichtspflichten gegenüber Kindern. Das ist auch für die Feuerwehr relevant, genauso wenn plötzlich unerwartete Pflegepflichten gegenüber Angehörigen schlagend werden. Das sollte man nicht unterschätzen. Also Ausnahmen gibt es, aber grundsätzlich bei Arbeiten angesagt, was eigentlich auch logisch wäre, sonst würde man ja nie in die Phase 3 kommen. Ich kann dazu die Broschüre Arbeiten im Klimawandel seitens der Arbeiterkammer empfehlen. Da kommt das Blackout als Themenbereich vor und dort steht auch drinnen, ob Ihnen der Arbeitgeber bzw. der Dienstgeber einseitig einen Urlaub oder Zeitausgleich aufdrücken kann. Also eine wirklich lesenswerte Broschüre, und es stehen halt, wie gesagt, nicht nur Rechte drinnen, sondern auch Pflichten. Ja, das führt uns wieder zu den Mitgliedern der Feuerwehr, die zum größten Teil berufstätig sind und somit arbeitsrechtliche Rechte und Pflichten haben. Und aus dem Grund wird es in den Reihen der Feuerwehr zu unerwarteten Einschränkungen in der Personalverfügbarkeit kommen. Es sei denn, im Vorfeld würden adäquate Gespräche zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern geführt. Das kann man ja durchaus machen, und in Zeiten wie diesen wäre das generell angebracht. Schwierig wird es nur, wenn die Gesprächspartner gar nicht wissen, von was sie überhaupt reden, wobei wieder bei der Qualität der Informationen angelangt werden. Und ich will an dieser Stelle erwähnen, bis jetzt habe ich nur diese Broschüre der Arbeiterkammer mit so einem arbeitsrechtlichen Einschub gefunden. Also da herrscht sicher ein breiter Informationsbedarf, aber es gibt durchaus Unternehmen, die sogar schon weiter sind. Ich weiß es von zwei Mitarbeitern der ÖBB, beziehungsweise arbeiten die in einem Teilbereich des Unternehmens. Dort hat man sich Gedanken über ein Blackout gemacht und auch Pläne erarbeitet, wo individuell festgelegt wurde, in welcher Art und Weise die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ihr Unternehmen im Anlassfall am besten unterstützen könnten. Und manche sollen sich eben zu Hause zur Verfügung halten. Also das ist eine klipp und klare Ansage, mit der man auch etwas anfangen kann. Leider sind beide nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber wenn sie es wären, dann hätte die Feuerwehr voraussichtlich zwei Mann mehr, mit denen sie ebenfalls planen könnte. Und das führt uns jetzt zu einer Schwierigkeit, oder besser gesagt zu einer weiteren Herausforderung der Feuerwehr, und die betrifft die Planbarkeit. Sie haben es sicher schon gehört oder gelesen, die Gemeinden bereiten sich auf ein Blackout vor, und dazu werden sogenannte Sonderalarmpläne erstellt. Diese Pläne stellen mehr oder weniger die Grundlage für eine anlassbezogene und individuelle Katastrophenbewältigung innerhalb der Gemeinde dar, mit allem Bibabo, und in diesen Plänen sind auch die Aufgaben der örtlichen Feuerwehren zu finden oder der örtlichen Feuerwehr, wenn es noch eine gibt. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber diese Pläne sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, aber es gibt sicher keinen Plan, wo nicht die Feuerwehr drinnen vorkommt. Und leider sind in vielen dieser Plänen die Erwartungshaltungen gegenüber der örtlichen Feuerwehr oder Feuerwehren, wenn es eben mehrere in der Gemeinde gibt, zu hoch gegriffen. Es ist sagenhaft, was die Feuerwehr neben ihrem eigentlichen Handwerk alles leisten soll. Also entweder können manche Gemeinden klonen oder die Verantwortungsträger, die da beisammen sitzen und diese Pläne machen, wissen nicht wirklich, um was es geht. Ich glaube, sie können klonen und deshalb hoffe ich, dass im Anlassfall das Notstromaggregat für die Klonmaschine funktioniert, sonst wird es zwangsweise zu einem Personalproblem kommen und zu weiteren Herausforderungen. Was sind jetzt solche übertragenen Aufgaben seitens der Behörden, die neben den Bränden und anderen dringenden Hilfeersuchen die Feuerwehr zusätzlich fordern werden? Der Klassiker schlechthin, nämlich das Errichten und Betreiben der gemeindeeigenen Anlaufstellen. Das ist eine sehr weit verbreitete Aufgabe und an diesen Selbsthilfebasen, Leuchttürme, Sicherheitsinsel, Informationsinsel, Meldestellen, Infopoints oder wie auch immer diese Dinger heißen mögen, sitzen dann mehrere Feuerwehrleute und geben Informationen und Notrufe weiter. Diese Anlaufstellen sind wichtig, keine Frage, aber hier ist eher die Personalbesetzung die Herausforderung, vor allem wenn es viele solcher Anlaufstellen gibt. Handelt es sich um eine Anlaufstelle im Feuerwehrhaus, dann ist klar, dass der Betrieb durch die Feuerwehr sichergestellt wird, aber bei anderen Örtlichkeiten könnte man auch auf Hilfspersonal zurückgreifen, damit die personalgeschwächte Feuerwehr nicht noch zusätzlich ausgedünnt wird. Eine weitere typische Aufgabe ist die Mitwirkung im Gemeindekrisenstab. Gegen einen Verbindungsoffizier inklusive Melder und Fahrer würde aus meiner Sicht auch nicht sprechen. Aber wenn ganze Sachgebiete mit Feuerwehrleuten besetzt werden, dann haben wir eine gewaltige Themenverfehlung. Die Feuerwehr wird mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Mit, was weiß ich, Bränden, weil das Brandausbruchsrisiko steigt. Unter anderem, weil Geräte beim Zusammenbruch der Stromversorgung defekt werden. Andere schalten sich nach Rückkehr der Stromversorgung wieder ein, beziehungsweise die machen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Das wird vor allem bei Heiz- und Kochgeräten ein Thema werden. Dann wird eine Vielzahl von Personen auf Kerzen zurückgreifen. Es werden ungeeignete Heiz- und Kochmethoden verwendet. Bei der Verwendung von Notstromaggregaten werden Unfälle geschehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da werden einige in Flammen aufgehen. Und einige andere werden wegen CO, also wegen Kohlenstoffmonoxid, ersticken. Gleiches wird bei so manchen Damen und Herren passieren, die mit einem Grüller bzw. mit einem Heizschwammerl in einen Innenraum verschwinden. Also das soll man nicht unterschätzen. Und in der Folge ungeahnte Gefahr, genau, und in den Folgen Heizen und Kochen habe ich mir schon mal darüber den Kopf zerbrochen und einiges dazu gesagt. Hören Sie rein, Nero lässt grüßen. Dann hätten wir noch die Verkehrsunfälle, die werden auch Thema werden, vor allem im städtischen Bereich, aber in Wahrheit kann es immer und überall passieren. Und ich würde Übersprungshandlungen wegen dem Blackout in Verbindung mit Unwissenheit nicht ausschließen. Wie zum Beispiel ein waghalsiges Überholmanöver im Stress, weil die Kinder von der Schule abgeholt werden müssen. Nicht? Und dann schäbert's. Ja, dann kommen auch noch Einsätze dazu, wo es um Personen in Notlagen geht. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen, wie zum Beispiel eingeschlossene Personen in Aufzügen. Bei über 100.000 Aufzugsanlagen in Österreich wird das schon recht heftig werden, weil erst nach einer Kontrolle weiß man wirklich, ob wer drinnen ist oder nicht. Es wird sicher auch aus dem Heimpflegebereich Hilfsansuchen geben, manche sind akut und dringlich, wenn es zum Beispiel um Sauerstoffpatienten geht, aber auch dann, wenn die Pflege und Betreuung nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte. Hier geht es um Personen mit Mobilitätseinschränkungen, um Unterstützungsleistungen beim Umbetten, bei der Positionsveränderung zur Pflege. Und wer glaubt, dass alle Pflegeeinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen safe sind, ja, der täuscht sich gewaltig. Was auch noch dazukommen wird, sind Hilfeersuchen aus der Landwirtschaft. Hier geht es in erster Linie um Hilfeleistungen bei der Fremdbelüftung. Das ist eher mal was Akutes. Genauso auch beim Wassertransport und in späterer Folge auch Unterstützungen bei der Fütterung. Ja, dann werden auch noch Hilfeersuchen von anderen Feuerwehren dazukommen, weil die im eigenen Wirkungsbereich bis zum Hals in Herausforderungen stecken, sagen wir mal so. Weil sie ebenfalls zu wenig Leute haben, so wie alle anderen, und weil ein Haufen gleichzeitiger und vielleicht sogar zeitkritischer Einsätze abzuarbeiten sind. Gell? Das bedeutet, die gewohnte, rasche, überörtliche Hilfeleistung wird kaum bzw. gar nicht funktionieren und all diese zusätzlich übertragenen Aufgaben machen die Situation nicht wirklich besser. Also das bringt uns wieder zurück zum Gemeindekrisenstopp bzw. zu den übertragenen Aufgaben. je mehr Feuerwehrleute im Krisenstab eingebunden sind, beziehungsweise je mehr Aufgaben die Feuerwehr übertragen bekommt, desto weniger umsichtiger waren die Verantwortungsträger, so kann man das eigentlich sagen. Und bei den Verantwortungsträgern meine ich jene der örtlichen Politik, der örtlichen Feuerwehr, aber auch jene der örtlichen Verwaltung. Also da muss ein dementsprechender Weitblick her. So, was wären jetzt noch so weitere Klassiker bei den übertragenen Aufgaben? Und zwar hätte da jetzt noch die Unterstützung bzw. Mithilfe bei der Lebensmittelabgabe. Da geht es um das Lebensmittelabgabekonzept vom österreichischen Lebensmitteleinzelhandel, was aus meiner Sicht grundsätzlich gelungen ist. Aber manche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen greifen in ihren Wirkungsbereich ganz stark auf die Feuerwehr zurück. Und zwar soll die Feuerwehr beim Vorbereiten und bei der Ausgabe von Lebensmittelpackern unterstützen. Das mag in kleinen Ortschaften funktionieren, aber in größeren und vor allem in Städten geht das nicht. Die Feuerwehr wird, wie angesprochen, mit anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Wie soll ich sagen, wenn ich jetzt an meine Gemeinde denke mit 5 freiwilligen Feuerwehren, wir haben Autobahntunnel, wir haben Bundesstraßen, Eisenbahn, Gewerbebetriebe, Großbaustellen, Industriebetriebe, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, wir haben mehrstöckige Wohngebäude, wir haben Aufzüge, wir haben Brandmeldeanlagen. Also, nein, bei uns macht es sicher nicht die Feuerwehr. Was bei uns auch nicht die Feuerwehr macht, aber in anderen Gemeinden mehr oder weniger eine Aufgabe der Feuerwehr ist, sind Informations- und Kontrollfahrten, da geht es um Benachrichtigungen, da geht es um schriftliche Aushänge, die an neuralgischen Punkten angeschlagen werden, wie zum Beispiel an Amtsdorfen. Bei den Kontrollfahrten geht es um Wasserstände zum Beispiel in den Hochbehältern oder Verbindungsaufnahmen mit anderen Personen und Einrichtungen. Also das macht bei uns sicher keine Feuerwehr, genauso wenig wie einen Transport von Schülern und Schülerinnen. Das ist auch so eine Sache, wo es um Umsichtigkeit geht. Gerade die Lehrer und Lehrerinnen sind beruflich abkömmlich. Dazu braucht man sich nur den Leitfaden für die Schulleitungen zum Thema Blackout durchlesen. Und wenn man den versteht, dann kann man dementsprechend auch wieder daraus ableiten. Und wenn die Lehrer und Lehrerinnen auch noch familiär abkömmlich sind und mitwirken wollen, na dann bitte, was spricht dagegen? Die sind ideal für den Stabsdienst, die sind ideal für Kontroll- und Informationsfahrten. Und wenn wir schon dabei sind, der Pool an Freiwilligen ist riesig. Wir haben in Österreich 2093 Gemeinden und rund 25.000 Vereine. Da könnten die umsichtigen Verantwortlichen dementsprechend anknüpfen. Ja, für die übertragenen Aufgaben, wie gesagt, wären diese Personen ideal. Außerdem hätten wir noch rund 40.000 Gemeindemandatare, die ebenfalls mithelfen könnten, sofern sie vorbereitet sind und familiär sowie beruflich abkömmlich sind. Also diese Personenkreise, diese Personengruppen sind in Wahrheit der Joker, das ist unser Ass im Ärmel. Aber im Vorhinein müssen die mobilisiert werden, im Blackout, falls es dann zu spät. Und das ist auch eine Herausforderung der Feuerwehr bzw. der Feuerwehrkommandanten, explizit darauf aufmerksam machen, was die Feuerwehr nicht leisten kann, neben ihrem Handwerk als Feuer- und Gefahrenpolizei. Also da muss man wirklich aufzeigen, damit es eben nicht zu falschen und unrealistischen Erwartungshaltungen kommt, weil die Betroffenheit der Feuerwehr zu wenig berücksichtigt wird. Also es geht dabei auch in Richtung der Kommunikation. Und da gehört auch die Kommunikation mit der Bevölkerung dazu. Ich sehe die Feuerwehr sogar als einen örtlichen Multiplikator, also eine Informationsquelle für die Bevölkerung, zumal sie höchstes Vertrauen genießt, aber dazu müsste sich die Feuerwehr auch entsprechend auskennen. Das wäre ganz fatal, wenn die Feuerwehr zum Dampfplauderer wird. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sind die Herausforderungen mannigfaltig, aber dabei geht es noch gar nicht um den Ankauf von Notstromaggregaten oder von Sondergeräten. Es geht vielmehr in Richtung einer Bewusstseinsschaffung, sowohl für Feuerwehrmitglieder als auch für Verantwortliche. Es geht aber auch in Richtung der feuerwehrinternen Auseinandersetzung, so quasi, was können wir überhaupt leisten. Dazu gehört auch die Überlegung zur Herstellung der eigenen Ausfallsicherheit, und zwar mit den jetzt vorhandenen Mitteln. Die Wunschlisten an die Gemeinden sind nett, aber der Zivil- und Katastrophenschutz ist eine Landessache. Außerdem kann man mit den Mitteln der Mindestausrüstungsverordnung schon sehr viel bewirken. Da mache ich vielleicht einmal eine Folge dazu. Ja, mal sehen. Zusammenfassend, es braucht für Feuerwehrangehörige genauso wie für den Rest der Bevölkerung einheitlichere und vor allem ehrliche Informationen, die das Ausmaß und die Herausforderung von diesem Ereignis realistischer abbilden. Es muss jedem klar sein, dass die Feuerwehr aufgrund von privaten, familiären und beruflichen Verpflichtungen nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung stehen wird. Die Notrufproblematik wird die Situation bis zum Ende der Phase 2 sogar noch verschärfen. Ja, Feuerwehrleute und deren Angehörige sollten sich einen krisenfesten Haushalt für zumindest 14 Tage zulegen. Gleiches gilt eigentlich für die gesamte Bevölkerung und das wäre ja der, wie soll man sagen, der Schlüssel zum Erfolg bzw. der Weg zur gesellschaftlichen Durchhaltefähigkeit. Des Weiteren soll die Feuerwehr hinsichtlich übertragener Aufgaben so gut wie möglich entlastet werden, damit die Einsatzbereitschaft und die Schlagkraft erhalten bleibt, weil es eben zu Personalengpässen kommen wird und dafür sind in erster Linie die jeweiligen Verantwortungsträger verantwortlich. Ja, die Bevölkerung kann ebenfalls einen Beitrag zur Entlastung der Feuerwehr leisten, nämlich nichts machen, was einen Feuerwehreinsatz nach sich ziehen könnte. Und wenn jemand aktiv an der Krisenbewältigung mitwirken will, dann unbedingt bei der Wohnsitzgemeinde aufzeigen. Wie soll man sagen, ein freiwilliges, verfügbares Hilfspersonal wird das Ass im Ärmel sein. So, noch kurz zu den Informationsquellen, die ich im Zusammenhang mit dieser Folge empfehlen würde. Da hätten wir seitens der APG, also der Austrian Power Grid, des FAQ, zur sicheren Stromversorgung, da geht es unter anderem um die zunehmenden Blackout-Gefahren, um die N-1-Regel, um die Dauer von so einem Ereignis und das aus Sicht des zuständigen Übertragungsnetzbetreibers. Dann die Werke von Herbert Sauruck, wobei es hier auch Leitfäden und Checklisten für die Feuerwehr gibt, die sind sehr gut adaptierbar und dann eine Masterarbeit von Stefan Obermeisser, sie nennt sich Vorbereitungen von ehrenamtlichen Feuerwehrmitgliedern auf einen großflächigen Stromausfall, Blackout und technische organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit. So quasi eine, wie soll man sagen, Two-in-One-Information, was Feuerwehren und Feuerwehrhäuser betrifft. Und natürlich die Broschüre Arbeiten im Klimawandel seitens der Arbeiterkammer. Ja, das war's für heute. Folge 29 beendet. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an die Firma ContentLink, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, die mich bei dieser Folge unterstützen. Einen Ausblick auf die 30. Folge habe ich noch keinen. Ich bin derzeit ein bisschen im Stress, außerdem bastle ich an Videos und daher müssen Sie sich wieder einmal überraschen lassen. Vielleicht wird es diesmal ein Interview. Mal sehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.